Herzlich willkommen zum Formquelle Podcast. Heute bei dem Kundalini Yoga Lehrer Satari Singh in seiner Akademie in Woitzenburg an der Elbe, der Guru Ramdas Akademie, wo wir quasi heute auf Außentermin sein dürfen. Lieber Satari, erstmal herzlichen Dank, dass das so spontan geklappt hat. Wir haben uns gerade eingestimmt, das war sehr schön. Und das ist auch schon das Thema, was ich in diesem kleinen Interview mit natürlich anschneiden möchte. Es wird um Mantra gehen und um vielleicht wichtige Prinzipien in dieser Zeit. Aber erstmal für diejenigen, denen Satari Singh vielleicht kein Begriff sein sollte, magst du ein, zwei Sätze über deine Person erzählen?
Na, du hast ja das Wichtigste gesagt. Ich darf nach 40 Jahren mit einer gewissen Praxis von Yoga und spirituellem Leben heute Lehrer sein und auch Lehrer ausbilden. Das heißt, ich darf, wenn du das möchtest, dich begleiten auf einem Weg, den du zurücklegst zu dem, was du in deinem idealen Leben, in deinen Ideen, in deinen Wünschen eigentlich hast, wenn du den Raum des Yoga betrittst. Dann darf ich dich führen, wenn du mir das erlaubst. Und das sagt eigentlich alles, weil dann bin ich eigentlich gar nicht ich selbst, dann ist es nicht der Satari Singh oder wie immer früher denn ein Mensch namens Klaus oder Klaus Stülpnagel, sondern dann bin ich eigentlich nur ein Kanal für dich, der genau dir das geben kann, was du dann in dem brauchst. Ich bin nicht irgendwas Besonderes, sondern nur ein Kanal, der dir aufgrund seiner Erfahrung eben eine gewisse Hilfestellung leisten kann. Und das ist auch gut. Und wenn wir später noch ein Tässchen Kaffee trinken oder was immer, einen Tee oder, dann bin ich selbst, aber meistens haben wir dann doch gar keine Zeit mehr dafür. Aber so lassen wir es mal bei dem Lehrer sein. Das ist schon was ganz Besonderes in dieser Zeit, weil du weißt ja aus deiner Schulzeit, so richtig viele gute Lehrer haben wir nicht gehabt, die mich wirklich vom Herzen her und von meinem geistigen Wunsch her angesprochen haben. So viele in meinem Leben jedenfalls, gab es nicht so viele davon. So, ich hoffe, ich kann, wenn immer wieder gelingert haben, ein ganz brauchbarer Lehrer für dich sein.
Jetzt hast du von dieser Person Klaus gesprochen. Warst du schon immer ein Lehrer oder hat sich das entwickelt? Oder wie ist die Entwicklung denn? Wir sind ja jetzt im Kundalini-Yoga-Bereich. Ne? Wie hat sich das denn bei dir dann gezeigt? Oder gab es da Ereignisse, die besonders einprägend für dich waren?
Es gibt solche Ereignisse. Ne? Manchmal in deinem Leben, dann fällst du auf die Nase, sag ich mal, in der einen oder anderen Weise und wunderst dich und fragst dich, was dir das dann bedeuten soll. Und manchmal hast du eine leidvolle Beziehung oder eine freudige Beziehung. Immer denn, wenn diese Extreme in deinem Leben auf einmal auftauchen, dann fragst du dich, was soll mir das bedeuten? Und so habe ich mich auch gefragt, was soll ich jetzt, wie kann ich das verstehen? Diese großen Herausforderungen in meinem Leben. Und dann habe ich begriffen, dass sie mich weiterführen wollten, dass sie mich inspirieren wollten, den nächsten Schritt zu gehen. Und den nächsten Schritt zu gehen, das hätte bedeutet, in eine andere Form von Bewusstsein zu gehen, der weiter schaut, der tiefer schaut. Und das ist das, was Yoga macht. Es schaut weiter, es schaut tiefer. Es schaut vor allen Dingen nach innen, in deine inneren Beweggründe. Und das hat mich denn von meinem ursprünglichen Leben als Schüler, Student, Ausbilder dazu geführt, Lehrer, Yoga-Lehrer zu sein. Und erstmal habe ich mich selbst begleitet, Erfahrungen sammeln dürfen. Und jetzt darf ich die weitergeben.
Ich habe dich indirekt über deine wirklich fantastische Musik kennengelernt, über die Mantren aus dem Kundalini-Yoga. Hat dich die Gitarre und die Musik schon immer begleitet oder ist das auch Teil dieses Weges von dir gewesen?
Ich bin ja 1950 geboren worden, das heißt 1966, wie die Beatles anfingen zu spielen, da war ich 16 und das war so total mein Leben verändert. Die Musik hat alles verändert. Die Musik war sozusagen das Medium, was uns damals in eine vorher nicht bekannte Herzensebene gebracht hat. Ich war mit dem fliegenden Paul, hieß der, glaube ich, Zug nach Hamburg gefahren zu Beatles Konzert und die Mädels haben alle nur geschrien. Ich habe versucht, irgendwie das Mädel, mit dem ich da gerade zusammen festzuhalten, dass sie nicht total ausflippt. Aber es war einfach, wir konnten diese unglaubliche Herzensqualität überhaupt nicht aushalten. Und die Beatles waren so ein Medium, die das eben gebracht haben in diesem Gucken. I want belong, yeah, 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 I want belong, yeah, yeah. Und das war nicht aushalten. Der Gruppengesang, diese neuen Beats, die haben wirklich eine große Veränderung in die Zeit gebracht. Die haben wirklich viele Veränderungen gebracht. Und sie haben auch mein Leben gemacht. Ich wollte auch so spielen. Ich habe dann eine Gitarre gehabt. Da habe ich Donovans Gitarre damals kopiert. Da stand drauf, This Machine Kills. Aber es killte nur mein altes Leben. Und dann habe ich mir irgendwie mühselig ein paar Harmoniefolgen beigebracht. Ja, und diese Musik war auch irgendwie Grundlage von meinem spirituellen Weg, also von dem Yoga. Aber wenn man Kundalini-Yoga anschaut, dann ist es das Yoga, was wirklich die allermeiste Musik in sich hat, also Tausende und Tausende von Titeln. Ja, und ich wollte das auch. Und so habe ich dann angefangen. Was ich gemacht habe mit der Musik, ich habe eigentlich nur die Musik spielen wollen, die ich richtig gut fand.
Und das ist bis heute auch eine deiner wichtigsten Funktionen, ne? Diese Musik in die Welt zu tragen, wie ich das so erlebe, oder welchen Stellenwert misst du heutzutage den alten Mantren bei?
Ja, also die Musik ist ja die Form. Das ist nicht ganz so einfach zu begreifen. Es ist mehr das Wort, was da drunter ist. Mich hat das Wort interessiert, mich hat die Sprache interessiert. Weil die Sprache, das ist ein absolut menschliches Medium. Weil ich habe zwar einen kleinen Hund, einen Australian Shepherd, aber der kann auch alle möglichen Töne von sich geben, wenn er was zu essen haben will oder raus will. Aber die Sprache, das kann er nicht. Und das ist unser menschliches Medium. Und je mehr wir die Sprache verfeinern, je mehr können wir die feinen Bewusstseinsformen in uns auch ansprechen, reproduzieren. Und die Musik bringt diese feinen Bewusstseinsformen, die die Sprache schon erahnen oder auch aussprechen kann, noch in eine besonders harmonische Form. Wir nennen das im Yoga Nade, eine gewisse Harmonie. Und dies ist eine Weise menschliches Lebens, menschliche Kultur, die, man könnte sagen, an den Himmel rührt. Ja, weil die kann uns wirklich in Höhen bringen, die wir sonst uns gar nicht vorstellen können. Und ja, diese Zeit, in der wir sind heute, die ist besonders, besonders offen für Musik und vor allem für Worte. Und in meiner Musik, wenn ich sie mache, basiert es erstmal auf Worten, die ich dann in eine Melodie fasse. Und die Worte, wenn sie sich wiederholen, dann haben sie eine bestimmte Bedeutung, weil sie dann die alten, dauernd dort in unserem Kopf auflaufenden Gedanken unterbrechen und uns auf eine geistige Ebene bringt, die nicht von diesem dauernden Geplapper unserer Gedanken gestört wird.
Wie wichtig ist die richtige Aussprache für diese Harmonie?
Ja, gibt es richtige Aussprache, gibt es nicht richtige Aussprache? Ich glaube, das richtige Sprechen, das ist schon eine Kunst. Das ist nicht nur das richtige Sprechen einer Sprache, sondern es ist als richtiges Sprechen, erstmal so zu sprechen, dass es bei einem anderen Menschen ankommt. Niemand ist davon abgehalten, in der Badewanne zu singen, aber wenn ich für andere singe, dann muss ich so deutlich singen, dass es beim anderen ankommt, eine Form finden, die auch in den Menschen, die das hören, auch noch mitschwingen kann. Da gibt es bestimmte yogische Regeln. Wenn ich nicht mein Energiezentrum dazu mobilisiere, was in meinem Nabelzentrum ist, wenn ich nicht meine Lippen, die voller Meridiane sind, dazu bewege, wenn ich nicht mit der Zunge sozusagen ein Spiel im Gaumen mache mit den Vokalen und den Lauten und den Konsonanten, dann entsteht das nicht. Aber du kannst das aus deinem Herzen her verstehen. Ich denke, wenn du etwas Liebes sagen willst und nicht total schüchtern bist, dann wirst du auch nicht nuscheln. Dann wirst du das versuchen, klar und präzis zu sagen. Dann wirst du auf deine Worte achten und dann wirst du sie genau überlegen, was du sagen möchtest. Und so ist das mit dem Mantra, wenn du mit deinem erhabenen Bewusstsein sprichst auch. Dann bist du auch ganz aufmerksam wie du sprichst und was du sprichst, ob du flüsterst oder vielleicht ob du sogar ohne Worte sprichst und deine ganze Ausdrucksweise, da ringst du darum, sozusagen eine feine Form zu finden. Und das ist in Musik.
Da braucht auch der Interviewer ein paar Sekunden darüber nachzudenken. Was mir hängen geblieben ist, deswegen haben wir uns auch eingestimmt, was ich sehr wichtig finde. Danke für den Hinweis nochmal, um ja sich eben einzutunen und das Beste dann möglich zu machen. Die Mantren sind quasi mit dem Körper-Yoga verbunden, damit die auch richtig ja projiziert werden können oder überhaupt ihre Kraft entfalten. Habe ich das so richtig verstanden?
Die Mantren sind die höchste Form des Yoga. Weil es ist natürlich total wichtig, im Yoga den Körper zu entspannen, gerade Wirbelsäule zu haben, damit die Energie gut fließen kann, in dich zu energetisieren, stark zu werden, alle möglichen Körperfunktionen gut zum Funktionieren zu bringen. Aber die Mantren selber, die sind der letzte Schritt auf dem Weg des Yoga. Warum der letzte Schritt? Weil die Mantren, die verändern deinen Geist. Wenn du dir sagst, ich bin glücklich, ich bin gut. Ich bin glücklich, ich bin gut. Satnam, Satnam, Satnam Ji. Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru Ji. Das ist wie eine Affirmation. Ihr ganzes Leben hat mir gesagt, hey, du bist doch ein Nichtsnutz. Was machst du hier? Du machst das alles kaputt. Du kannst doch überhaupt hier gar nichts mehr. Ja? Oder du denkst von dir, ach, ich schaffe das nicht. Ich kriege das nicht hin. Alle anderen sind besser. Also ich weiß, was ich, du hast tausende Gedanken, die in dieser Welt dich erreichen. Und Yoga sagt dir einfach, mit deinen zwei kleinen Affirmationen auf eine deutsche Sprache oder auf eine indische Sprache, nein, du bist ein wirklich wunderbares Wesen. Du bist wirklich gut. Und damit das wirkt, sagt das Yoga im Yoga eben eine bestimmte Zeit, 3 Minuten, 11 Minuten. Und dann kannst du diese ganzen alten, unangenehmen Gedankenformen austrocknen in deinem Kopf. Dann kannst du sie ersetzen durch wirklich dich aufbauende, durch wirklich hohe Gedanken. Und dann, wenn du dein Denken ändern kannst, dann änderst du eigentlich auch dein Leben. Und dann kannst du diese Körperwirkung in das Yoga auch fortsetzen in deinem ganzen geistigen Leben, in deinem persönlichen Leben. Und deswegen ist die Arbeit mit der Sprache, die Arbeit mit dem Mantra, mit dem Geist sozusagen die letzte Hürde, der letzte Schritt auf dem Weg des Yoga.
Wir werden natürlich entsprechende Beispiele verlinken für diejenigen, die das interessiert, das mal wirklich live zu hören, wie fantastisch das ist, werden Beschreibungen folgen. Ich möchte zum Thema weiterschreiten, was wir vorhin angeschnitten hatten, diese besondere Zeit, wo wir jetzt offen dafür sind, sprachst du, für diese Veränderung. Und da fällt mir eben dieses Stichwort Wassermann-Zeitalter ein. Was hat man sich darunter vorzustellen? Wie wirkt das auf uns ein? Und was ist das überhaupt für eine besondere Zeit, in der wir uns jetzt befinden?
Naja, da könnte man sehr viel drüber reden, über die Zyklen des Lebens, in denen wir leben, genau wie wir als Menschen von Kindheit zum Jugend, zum Erwachsenen, zum älteren, weisen Menschen gehen. So wächst auch diese Welt in bestimmten Zyklen. Und wir haben alle 2.500 Jahre, dass sich der Kosmos, der uns sozusagen prägt, und dass sich der verschiebt. Und wir können das eigentlich sehen. Das hat sich so lange angekündigt. Alle Technik zum Beispiel wird auf einmal ganz leicht. Wir kommen aus der Schwerindustrie. Wir haben uns hauptsächlich mit Metall, mit schweren Sachen wie heute. Das Leben wird von gar nicht mehr schweren, sondern ganz leichten Informationen geprägt. Vor 20 Jahren hatten die wenigsten einen Computer, vor 25, 30 Jahren. Heute basiert alles auf Informationen, auf kleinen Lichtpunkten. Ja. Und auch die Medizin wird immer leichter, sie wird geistiger, sie spiritueller. Viele Menschen lernen zu heilen und viele Menschen wollen heilen. Aber wir sind in einer großen Umbruchphase. Ja? Die Technologien aber auch. Und unser menschliches Bewusstsein ändert sich. Wir haben heute verstanden, dass wir nicht einfach, wie wir das zu tausende von Jahren gemacht haben, einfach alles aus der Natur nehmen können und nur unseren Schmutz und die Abfälle wieder reinschmeißen. Wir wissen heute, wenn wir nicht das Leben, was uns diese guten Dinge gibt, diese Güter, die Lebensmittel, wenn wir das nicht schützen, wenn wir das nicht erhalten, wenn wir das nicht auch liebevoll betreuen, dann zerstören wir diese Welt. Und so überall gibt es diese Veränderung im Bewusstsein der Menschen, im Umgang mit uns selbst, im Umgang mit anderen Menschen. Und das sind so die äußeren Zeichen. Und da gibt es natürlich noch weitaus mehr. Wir werden heute nicht mehr die nächsten 2000 Jahre damit zubringen. Wir haben ja erst seit 2010 angefangen mit diesen neuen Zeiten. Wir können nicht mehr in den nächsten 2000 Jahre unser Ego frönen und alles für uns selber haben, sondern wir werden in Gemeinschaften leben müssen. Wir werden gemeinsam die Aufgaben und gemeinsam die Schönheit dieser Welt fördern und unterstützen. Und wir werden nicht mehr in Konkurrenz sein, die Schwarzen gegen die Weißen, die Unterdrückten gegen die Unterdrücker, sondern wir werden in eine neue Form des Miteinanders kommen, in ein Leben, nicht, dass sich die anderen ausbeutet, sondern in Leben, das die anderen Menschen fördert. Und arm und reich und diese Dinge wird es nicht mehr geben. Weil es hat kein Mensch verdient, arm zu sein und auch im Prinzip nicht verdient, reich zu sein, weil es ist ja nur eine Bürde. Sondern alle haben verdient, so glücklich wie möglich zu sein, sich den Reichtum dieser Welt, der nicht von uns ist, sondern von der Natur kommt, miteinander zu teilen und auf eine neue menschliche Weise zu leben. Das kündigt sich an und da ist Yoga ein Teil davon und so eine neue Lebensweise, die entsteht heute, so und wer Augen hat zu sehen, der kann die schon entdecken.
Und sonst hilfst du, die zu entdecken, als begleitender Lehrer?
Lehrer macht eigentlich gar nichts. Ein Lehrer, genau wie in diesem Interview, tritt nur dann in Erscheinung, wenn er gefragt wird. Ja, wir sind keine Marktschreier, wir sind einfach nur da und wir bieten das an. Und ich weiß auch gar nichts. Ich weiß überhaupt nicht, wenn ich alleine hier einen Kaffee gehe, dann gucke ich mir die Leute an und die Kinder und die schönen Blumen und die Sonne, aber wir werden erst Lehrer, wenn ein Schüler da ist, der Interesse hat, etwas zu lernen. Der Lehrer selbst ist nichts, ist nur ein normaler Zeitgenosse.
Das muss ich auch sacken lassen. Du gibst auch Leadership-Trainings und Seminare übers Mannsein. Wenn du sagst, in den 50er Jahren oder du bist 1950 geboren und mit den Beatles und der Musik aufgewachsen, wie hat sich das Mannsein verändert und was ist jetzt dein Fokus, das Mannsein in dieser Zeit da zu stärken oder worauf kommt es an?
Naja, wenn man nicht genau weiß, was ein Mann ist, dann kann man auch keine genaue Beziehung zu einer Frau herstellen. Und die Beziehung zwischen Männern und Frauen, man kann ja mal ein bisschen zurückgucken in die Geschichte und muss gar nicht so weit bis zur Hexenverbrennung gucken. Aber die war ja nicht immer beglückend, sondern was wir heute haben, die geschiedenen Ehen, die Alleinerziehenden, die traurigen Menschen, die depressiven Menschen, alle die, die noch nicht sich selbst so gefunden haben und sich selbst so lieben und lieb haben, dass sie dann sozusagen beglückend auf einen anderen Menschen zugehen können. So, wir haben alle den großen Wunsch nach Liebe. Und der große Wunsch nach Liebe bedeutet, wir müssen ja etwas haben, was wir geben können. Und solange wir nicht wissen, wer wir sind, ja, und solange wir Beziehungen hatten, die sozusagen den anderen Menschen in einen goldenen Käfig getan haben, den wir dann zugesperrt haben, Schlüssel weggeschmissen, und dann haben wir uns gewundert, warum der schöne Vogel in dem goldenen Käfig eben nicht mehr singen wollte. Die Liebe, das ist ein Kind der Freiheit. Und wir müssen lernen, andere frei zu lassen und so stark zu sein, dass wir warten können, dass wir etwas zu geben haben, dass wir anziehend sind. Deswegen müssen wir erstmal an uns selbst denken und an Mann. Und wir Männer, wir haben es ja nicht einfach. Wir haben gelernt zu regieren, wir hatten den Rohrstock und wir hatten sozusagen die Ehegesetze. Und heute laufen uns die Frauen einfach weg. Sie machen etwas anderes und wir fallen in Depressionen und ja, Burnouts und sowas oder einfach in große Fragen. Und deswegen ist es wichtig und deswegen setzen wir uns als Männer zusammen und versuchen, was bedeutet das eigentlich, ein Mann zu sein? Welche Rolle spielen wir in diesem unglaublichen Leben? Und wie können wir wirklich von unserer erfüllten Stärke, von unserer eigenen männlichen Lebendigkeit auf eine wunderschöne Frau zugehen? Mir jedenfalls ist das immer noch ein großes Bedürfnis, davon zu lernen und das weiterzulernen. Weil ich habe das nicht in der Schule gelernt. Meine Eltern mussten das auch nicht, meine Spielkameraden auch nicht ganz. Und deswegen denke ich, ein bisschen mit dem Yoga, aber ein bisschen einfach mit menschlichem Austausch unter Männern und Reflexion. Wie haben die Männer gelebt und wie wollen wir leben? Und was ist unsere Wahrheit? Und was können wir wirklich geben? Ja, was ist unsere Stärke in dieser Hälfte der Menschheit?
Das ist so ein schönes Schlusswort. Das möchte ich jetzt gar nicht hier verunreinigen. Auch damit wir in Zukunft noch ein bisschen Stoff haben, was wir sicherlich haben, weil Satari sehr viel zu erzählen hat. Da bin ich sehr gerne Schüler, wenn du so freigebig Auskunft erteilst. Vielen Dank dafür. Vielleicht als letzte Frage dann doch noch. Was magst du unseren Zuhörern, die vielleicht auch das erste Mal von diesen Themen jetzt was hören, mit auf den Weg geben, wo sie mit anfangen können? Was ist sowas? Kann man sowas überhaupt, ein bisschen hast du ja schon gesagt, mit Yoga, aber fällt dir was konkret ein, wo man direkt im Alltag schon was mitmachen kann?
Ja. Nimm dir, ich sag mal ein bisschen kühl, eine Stunde am Tag, wo du den Alltag aussperrst. Und mache an der einen Stunde nichts. Gar nichts. Nichts. Nicht Fernsehen, nicht Zeitung lesen, nicht reden. Du gehst irgendwo hin und machst eine Stunde nichts. Und pass mal auf, was da passiert. Hörst auf zu denken, ja. Und machst einfach nichts, setzt dich vielleicht in ein Café an einen See oder an deinen Schreibtisch, aber du machst nichts. Du reduzierst es. Das ist eine Stunde, das ist ein 24. vom Tag. Und wenn es mit einer Stunde geht, dann fang mit einer halben an. Aber sei einfach mal nur du selbst, ohne etwas zu tun. Und wenn wir uns sehen, dann erzählst du mir davon. Bin ich sehr gespannt. Satna.
Das klingt für mich nach der nächsten Challenge bei Formquelle. Ich werde es selber versuchen, es hat mich jetzt inspiriert. Lieber Satari, das war nicht das letzte Mal, hoffe ich, mit uns. Vielen lieben Dank für diese tollen Worte. Ich höre mir das gleich im Auto nochmal an und freue mich auf das nächste Mal, auf unser Aufeinandertreffen und bedanke mich erstmal. Bis demnächst. Satnam.